SRF 3.
Zwei weitere FIFA-Leute geraten ins Visier der Behörden. Auch hinter den Verhaftungen von heute steht die US-Justiz. Der Iran hat tatsächlich an einer Atombombe getüftelt. Laut dem Bericht der IAEA ist er auch ziemlich weit gekommen. Die Initiative Grüne Wirtschaft geht ohne Gegenvorschlag an die Urne. Die Chancen für ihre Anliegen sinken damit rapide. Das Wetter bringt dem Flachland gebietsweise zähen Nebel, sonst Sonne. Im Nebel gibt es 3, außerhalb davon 8 bis 11 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Hotel Borolac, Zürich. Beamte holen 2 FIFA-Funktionäre aus den Federn und verhaften sie. Sie werden erneut begleitet von Journalisten der New York Times. Wie schon bei den FIFA-Festnahmen im letzten Sommer lautet der Verdacht Korruption. Treibende Kraft, damals wie heute, die US-Behörden. Raphael von Matfass zusammen.
Schon wieder. Das mag manche denken, nachdem die Polizei heute am frühen Morgen erneut 2 FIFA-Funktionäre festgenommen hat. Bereits im Mai hatte die amerikanische Justiz in Zürich zahlreiche FIFA-Funktionäre festnehmen lassen. Die beiden Funktionäre seien in Auslieferungshaft gesetzt worden, bestätigt Volker Galli, Sprecher des Bundesamtes für Justiz, und zwar auf Ersuchen des US-Justizministeriums.
Sie werden gemäß US-Verhaftsersuchen verdächtigt, Bestechungsgelder in Millionenhöhe erhalten zu haben, und zwar als Gegenleistung für den Verkauf von Vermarktungsrechten im Zusammenhang mit der Austragung von Fußballturnieren in Lateinamerika und von WM-Qualifikationsspielen.
Laut verschiedenen Nachrichtenagenturen handelt es sich bei den Festgenommenen um 2 FIFA-Vizepräsidenten aus Lateinamerika, nämlich um Juan Ángel Napote aus Paraguay und um Alfredo Javid aus Honduras. Weitere Informationen will das Bundesamt für Justiz am Nachmittag bekannt geben. Die FIFA ihrerseits nahm die Festnahmen, Zitat, zur Kenntnis, wollte aber keinen Kommentar dazu abgeben. In Zürich findet heute und morgen ein Treffen des FIFA-Exekutivkomitees statt. Dabei berät die FIFA über grundlegende Änderungen ihrer Organisation. Wie die Festnahmen von heute Morgen zeigen, sind solche Änderungen bei der FIFA dringend nötig.
Raphael von Matt hat berichtet. Ja, Frage an Sportredaktor Ueli Reis. Diese beiden Namen, die wir gehört haben, diese Verdächtigen, sind das in der FIFA dicke Fische?
Ja, das kann man sagen. Es sind 2 Vizepräsidenten, also zum einen Juan Ángel Napote aus Paraguay. Er ist auch noch Präsident der Südamerikanischen Fußballkonföderation. Alfredo Habit stammt aus Honduras und ist interimistischer Präsident des Nord- und Zentralamerikanischen Verbandes. Europäische Funktionäre sind, sagen wir mal so, heute nicht darunter.
Eigentlich sind die FIFA-Funktionäre in Zürich zusammengekommen, um endlich Reformen voranzubringen. Beeinträchtigen diese neuen Festnahmen diesen Prozess?
Eigentlich nicht. Sie unterstreichen noch einmal, wie wichtig dieser Prozess ist. Und wirklich in die Gänge gekommen ist der Prozess ja vor allem, weil die US-Justiz eingegriffen hat, vor rund einem halben Jahr, im letzten Mai auch in Zürich. Das hat den Druck auf die FIFA, sich zu reformieren, massiv erhöht.
Wir werden weiter dranbleiben. Informationen von Uli Reist. Vielen Dank soweit. Der Iran hat tatsächlich am Bau einer Atombombe herumstudiert und war ziemlich nah dran. Und es gibt keinen Gegenvorschlag zur Initiative für eine grüne Wirtschaft. Das schmälert ihre Chancen weiter. Mehr dazu gleich. Zuerst jetzt zur Nachrichtenredaktorin Nina Gigax. Im Prozess gegen den ehemaligen Sprinter Oscar Pistorius gibt es eine Wendung.
Das höchste Berufungsgericht in Südafrika hat Pistorius des Mordes an seiner Freundin für schuldig befunden. Die Vorinstanz hatte ihn wegen Totschlags zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nun muss er mit einem Strafmaß von mindestens 15 Jahren rechnen. Das Verfahren geht zurück an die Vorinstanz. Pistorius hatte Anfang 2013 zu Hause seine Freundin durch die geschlossene Toilettentür erschossen. Er hatte beteuert, sie irrtümlich für einen Einbrecher gehalten zu haben. Russlands Präsident Putin hat im Streit mit der Türkei den Ton verschärft. Die Türkei werde den Abschuss des russischen Kampfflugzeuges noch mehr als einmal bereuen. Und wer glaube, dass sich die Maßnahmen gegen die Türkei auf Handelssanktionen beschränkten, irre sich, sagte Putin in seiner alljährlichen Rede an die Nation. Außerdem hielt er an seinen Vorwürfen fest, die Türkei betreibe Ölhandel mit der Terrormiliz IS. Auch im nächsten Jahr bleibt die Steuerbelastung in den Kantonen und Gemeinden stabil. Das heißt, wer in den Kantonen Schwyz, Zug und Nidwalden wohnt, bezahlt am wenigsten Steuern. Unter dem Schweizer Mittel liegen auch Zürich, Luzern und Aargau. Am kräftigsten zur Kasse bittet der Kanton Genf, gefolgt vom Jura, der Waadt, Neuenburg und Bern. Basel-Stadt befindet sich ebenfalls deutlich über dem landesweiten Mittel, hinter dem Kanton Bern. Das geht aus der jährlichen Erhebung der Eidgenössischen Finanzverwaltung hervor. Das Bundesamt für Verkehr hat einen geplanten Test der SBB abgelehnt. Um die Bahnknoten Bern und Zürich zu entlasten, wollte die SBB einen Testversuch einführen. Ab Fahrplanwechsel Mitte Dezember hätte täglich ein Intercity aus Zürich in Bern-Wankdorf und Zürich-Altstetten halten sollen. Doch daraus wird nichts. Das Bundesamt für Verkehr ist der Meinung, das Konzept sei zu wenig ausgereift. Zudem würden zusätzliche Halte die Verbindung Bern-Zürich für Direktreisende weniger attraktiv machen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.034 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,809 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,236. Das Wetter. Am Nachmittag liegt weiterhin gebietsweise Nebel, sonst scheint die Sonne. Morgen ziehen tagsüber aus Westen immer mehr Wolken auf und am Nachmittag regnet es etwas. Es gibt etwa 8 Grad im Süden und in Graubünden ist es häufig sonnig bei 13 Grad.
Mittag.
Bastelt der Iran an einer Atombombe oder nicht? Diese Frage hat die Staatengemeinschaft jahrzehntelang gespalten. Jetzt liegt ein Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA vor, der zeigt, ja, der Iran hat den Bau einer Atombombe bis 2003 ins Auge gefasst. Die Ergebnisse des Berichts basieren unter anderem auf Geheimdienstinformationen der USA und Israels, traditionell Gegenspieler des Irans. Frage daher an unseren Diplomatie-Experten Fredrik Steiger, wie glaubwürdig sind die Aussagen der IAEA?
Ich halte sie für durchaus glaubwürdig, denn der IAEA-Bericht stützt sich zwar auch auf Geheimdienstangaben, aber eben nicht nur. Bei Geheimdienstangaben ist es klar, da ist Vorsicht am Platz, die sind selten neutral. Die USA, Israel und andere Geheimdienste bezichtigen den Iran schon länger, er habe an Atombomben gebastelt und allenfalls sogar konkret gebaut. Aber die UNO-Atombehörde hat jetzt auch weitere Quellen, Satellitenbilder, iranische Berichte, Zolldokumente und vor allem eigene Recherchen, Untersuchung von Bodenproben etwa auf dem iranischen Militärgelände von Parchim.
Und was sagt dieser Bericht? Wie nah dran war der Iran am Bau einer Atombombe?
Nun, er war wohl schon noch einige Jahre davon entfernt. Der Iran besaß nie eine fertige Bombe, er besaß nicht mal fertige einsetzbare Zünder für die entsprechenden Sprengsätze. Er hatte keine entsprechenden nötigen Raketen und auch nicht das erforderliche Maß an höher angereichertem Uran. Das heißt, der Iran war damals wahrscheinlich noch weiter von der Bombe entfernt, als er das heute ist. Das ist ja interessant. Trotz des Atomabkommens glauben heute Experten, dass der Iran nach wie vor in etwa 12 bis 18 Monaten eine Bombe bauen könnte, denn das Know-how ist heute vorhanden und das kann man dem Land nicht wegnehmen.
Die IAEA betont aber, der Iran habe vor allem bis 2003 versucht, Atomwaffen anzudenken, zu entwickeln. Dann hat er es offenbar sein lassen. Warum?
Das ist nicht ganz klar. Vermutlich gab es mehrere Gründe. Zum einen wurde der politische Druck vor allem von den USA aufgrund der Sanktionen größer. Es war also wohl auch schwieriger, sich notwendiges Material und Know-how zu beschaffen. Zweitens wurden in der damaligen Zeit Atomnetzwerke wie jenes des Pakistaners Abdul Qadir Khan zerschlagen oder lösten sich langsam auf, also auch diese Quelle begann zu versiegen. Und vor allem hat man wahrscheinlich auch in Teheran die politische Entscheidung gefällt, es reicht eigentlich, wenn wir eine potenzielle Atommacht sind, es ist nicht nötig, dass wir eine reelle werden.
Trotzdem, was hat jetzt dieser Bericht für Folgen?
Keine allzu gravierenden, vermute ich. Er schafft zwar zum einen Klarheit, das ist historisch wichtig, aber es scheint, dass kaum jemand im Moment Interesse hat, vor allem auch die USA nicht, den Iran für vergangene Völkerrechtsverletzungen zu bestrafen. Es wäre dann auch noch die Frage, bestrafen wie. Man möchte dieses Kapitel schließen, das Atomabkommen in Kraft setzen und einen Neuanfang probieren.
Einschätzungen von Fredrik Steiger, vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Die Initiative «Grüne Wirtschaft» kommt vors Volk, und zwar ohne Gegenvorschlag. Das hat das Parlament entschieden. Weniger verschwenden, mehr recyceln, das ist grob gesagt das Ziel dieser grünen Initiative.
Etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, das werden wir versuchen, jetzt im Abstimmungskampf, der jetzt ansteht, klarzumachen.
Das sagt der grüne Nationalrat Bastien Giraud. Und das wollen wir uns genauer anschauen, jetzt mit Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker. Über was stimmen wir denn jetzt schlussendlich genau ab?
Also nur noch über die Initiative für eine grüne Wirtschaft. Auch der Ständerat hat den Gegenvorschlag heute beerdigt. Diese Initiative will, dass wir weniger Ressourcen verbrauchen, also weniger Benzin, Holz, Öl. Momentan liegt der ökologische Fußabdruck der Schweiz bei 2,8. Das heißt, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir, dann bräuchte es knapp drei unserer Planeten. Und mit der Initiative «Grüne Wirtschaft» wollen die Grünen erreichen, dass es bis 2050 nur noch eine Erde ist.
Wie soll das gehen? Das klingt ja gut, aber wie soll das gehen?
Die Schweiz soll beim Klimaschutz mehr tun, dann sollen wir mehr recyceln. Die Grünen fordern zum Beispiel, dass es flächendeckend Sammelstellen gibt für Plastikflaschen, für Getränkekarton und für andere Kunststoffe. Und die Wirtschaft soll grüner importieren, also soll zum Beispiel Stahl importieren, der nicht mit Kohlestrom produziert wurde, sondern mit möglichst grünem Strom.
Das klingt alles ein bisschen nach Einschränkungen, nach Abgaben, alles in allem auch nicht sehr wirtschaftsfreundlich. Stimmt das?
Die Wirtschaft wehrt sich auf jeden Fall jetzt schon. Das alles käme die Unternehmen sehr teuer zu stehen. Es brächte mehr Bürokratie, mehr Regulierung, das alles koste. Und abgesehen davon sei die Schweizer Wirtschaft ja jetzt schon grün. Das sagen die großen Wirtschaftsverbände Economy Suisse und Gewerbeverband. Die Grünen sagen genau das Gegenteil. Ihre Initiative helfe der Wirtschaft, denn Ressourcen würden ohnehin knapper in Zukunft. Und mit der Initiative könnte sich die Wirtschaft eben jetzt schon darauf einstellen.
Wie sind denn die Chancen an der Urne, vor allem jetzt, wo es keinen Gegenvorschlag gibt zu dieser Initiative?
Ja, zur Abstimmung gelangt jetzt eben nur noch diese gewissermaßen dunkelgrüne Initiative und nicht auch noch ein hellgrüner Gegenvorschlag. Das Grundanliegen der Grünen insgesamt, das der Bundesrat mit seinem hellgrünen Gegenvorschlag retten wollte, dieses Grundanliegen hat jetzt einen schweren Stand, weil die Stimmbürger einfach die Wahl haben zwischen dunkelgrün oder alles bleibt, wie es ist. Und erinnern wir uns an die Wahlen vom 18. Oktober. Grüne und Grünliberale waren dort die Verlierer. Umweltanliegen haben es derzeit schwer an der Urne.
Vielen Dank für diese Informationen ins Bundeshaus zu Gaudenz Wacker. Auf dem aktuellen Stand in einer Viertelstunde, das ist Info 3. Heute im Studio waren Pascal Schmitz und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.